Medientraining kann auf eine gewisse Art und Weise auch eine sportliche Disziplin sein. Das sagt Ingo Bosch, Medientrainer in Köln und früher einmal Leistungskämpfer in Karate. Mit ihm habe ich darüber gesprochen und auch ein bisschen darüber gestritten, inwiefern sich Sport und Medientraining miteinander vergleichen lassen.
Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Medientraining und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Das ist Ingo Bosch. Hallo Ingo.
Hallo Martin, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Bevor wir jetzt ins Thema gehen, möchte ich dich mal ganz kurz ein bisschen vorstellen. Also du bist Medientrainer in Köln. Du kommst aus der Beratungsbranche und vor allen Dingen kommst du, und das führt uns langsam auch schon zu diesem Thema Medientraining hin, du kommst aus dem Leistungssport. Du bist Sportwissenschaftler und du warst auch mal im Leistungskarate-Kader Baden-Württemberg. Habe ich das jetzt so richtig wiedergegeben?
Ja, es ist lange her, aber tatsächlich ist es so. Deswegen bin ich vom Schwarzwald nach Köln gekommen, habe da Diplom-Sport studiert, wollte Karate-Trainer machen, da mal Landestrainer werden. Das hat dann aber eine Wendung genommen und so kam in die Kommunikationsbranche.
Das ist natürlich ein langer Weg, aber sozusagen vielleicht doch in aller Kürze, wie kommt man von Karate zum Medientraining? Oder was verbindet das denn miteinander?
Ja, wenn ich so erzähle, wenn man so Leistungskarate macht, muss man auch Trainings geben. Ich hatte damals gar keine so Lust. Ich wollte lieber selber trainieren, selber besser werden. Habe aber gemerkt, wenn ich Trainings gebe, habe ich auch ein Händchen. Und das habe ich mal 30 Jahre später, da war ich Geschäftsführer einer Kommunikationsberatung. Da habe ich alle einem Präsentationstraining unterzogen, weil da war die größte Chance, was Positives zu bewegen. Und da habe ich auch gemerkt, ich habe irgendwie ein Händchen beim Vermitteln.
Ja, aber ich sag mal, ja, es ist okay, das ist sozusagen das eine, aber ich sag mal, vom Leistungssport zum Medientraining zu kommen, ich behaupte jetzt mal ganz provokativ, Leistungssport und Medientraining hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun.
Also dahin zu kommen war ein bisschen auf Umwegen aus politischen Gründen, weil sie damals den Bundestrainer etwas degradiert haben. Und da habe ich im Grundstudium oder nach dem Grundstudium umgesattelt auf Sportökonomie. Und jetzt aber, um deine Frage auch zu beantworten oder den zweiten Teil der Frage. Das hat eine Menge Parallelen. Letztendlich geht es beim Leistungssport oder bei Karate, aber eigentlich bei allen Leistungssportarten um Steuerung, um Kontrolle von Körper und von Geist. Und das geht es auch bei einem Mediendreh, also wenn ich ein Medieninterview gebe oder wenn ich eine Präsentation halte.
Ja, okay, aber um jetzt mal im Bild zu bleiben, ne? Also jahrelang immer wieder das Gleiche zu trainieren, das mag ja vielleicht im Leistungssport noch irgendwie gut sein, wenn man auch sozusagen eine Veranlagung hat, zum Beispiel Läufer zu sein. Mhm. Aber funktioniert das denn auch im Medientraining, zumindest deiner Erfahrung nach?
Ja, also sicher kann keiner unserer oder meiner Kunden jahrelang jetzt nur sich auf mediale Auftritte vorbereiten. Wenn er aber richtig gut werden will, wenn er wirklich national oder internationale Spitze werden möchte, muss er auch regelmäßig trainieren. Also das ist schon eine Parallele.
Okay, und ist das sozusagen auch so ein Training, das vergleichbar ist sozusagen mit dem sportlichen Training?
Ich finde, es gibt sehr viele Parallelen. Ich muss nämlich sehr klar im Kopf sein. Ich muss wissen, was ich möchte. Was ist mein Ziel? Ich muss eine Taktik haben oder halt dann eine Dramaturgie in den Aussagen. Ich muss wissen, welche Aussagen ich unbedingt setzen möchte oder vermitteln möchte. Und also das betrifft den Geist, ja, Parallele zum Sport. Und natürlich hat das bei Körpersprache eine ganze Menge miteinander zu tun, dass ich eben möglichst gerade stehe, ich strahle Selbstbewusstsein aus. Während ich spreche, werde ich ein bisschen größer. Okay. Ja, aber das kann ja auch mal kontraproduktiv sein. Kann auch sein, ich gebe mich mal eher ein bisschen näher, je nachdem, was für ein Ziel ich habe.
Ja, ich behaupte jetzt auch wieder, also ich komme ja von einer ganz anderen Ecke des Medientrainings, eher sozusagen vom systemischen Medientraining. Und ich finde, was du jetzt gerade so sagst, es wirkt auf mich so sehr kopflastig, ne? Also ich muss sozusagen da immer wieder dranbleiben und machen und irgendwann werde ich dann besser. Meiner Erfahrung nach ist das nicht unbedingt immer so, dass man sozusagen über das Dranbleiben besser wird, sondern es funktioniert auch sehr, sehr stark über, ich sage jetzt mal, eine gewisse Selbstreflexion.
Ja, klar, wobei das würde ich jetzt auch als Kopflastig bezeichnen, mit Verlaub. Natürlich geht es darum, sehr bewusst Dinge zu machen, sie zu reflektieren. Bin ich also 100% deiner oder man hat
Ja.
die gleiche Erfahrung gemacht. Und dann geht es auch ums Machen. Wenn ich jetzt mal weg vom Karate gehe, im Schwimmen, da kann
Ja.
ich hunderte Mal mir eine Bewegung anschauen. Ja, das kann mir jemand erklären. Richtig lernen und spüren und erfahren werde ich es nur im Wasser. Und das ist auch eine schöne Metapher, richtig gut Medien, also ein Interview zu geben, auf Fragen gut einzugehen, trotzdem noch meine Botschaften zu senden. Das lerne ich nur vor der Kamera, vor dem Mikrofon.
Okay, ich meine, das ist jetzt nochmal so eine besondere Frage. Ist Selbstreflexion etwas, was sozusagen vor allen Dingen über den Kopf geht oder sozusagen umfasst das nicht eher so den ganzen Menschen? Ich würde eher sagen, das umfasst wesentlich mehr als nur den Kopf. Es hat ja irgendwie, glaube ich, auch eine ganze Menge so mit Gefühl und mit Emotionen zu tun. So Selbstwahrnehmung ist, ja, okay, ich gebe dir recht. Das hat schon durchaus etwas so Rationales, ne, aber es ist irgendwie auch eine ganze Menge andere Sachen, die da drin eine Rolle spielen.
Ein guter Punkt, habe ich vergessen, stimmt. Habe ich gestern noch gelesen über Spiegelneurone oder über Gruppen von Spiegelneuronen, dass die eben dazu da sind, auch Bewegungen vor allem nachzuahmen, nachahmen zu können. Ja,
Ja.
da sieht man halt die Innervationen und da ist die Wissenschaft sich einig. Bei allem anderen, ob ich Gefühle dann mit Spiegelneuronen und so nachvollziehen kann, ist wohl der Stand der Wissenschaft zumindest kontrovers. Also klar geht es um Körpererfahrung und auch ja, was zu fühlen, was zu machen, die eigene Bewegung zu fühlen, zu sehen, wie wirklich, wenn ich ein bisschen aufrechter sitze oder wie wirklich halt ein bisschen, wie ich jetzt sitze, so zusammengefallen, für die, die nur hören können.
Ja, also sicherlich, das stimmt, dass sozusagen eine Frage der körperlichen, also Darstellung, also wie man mit Körpersprache, mit Stimme, mit Mimik agiert, das ist sozusagen, das ist ja eine ganz wichtige Sache im Medientraining. Aber ist das vergleichbar wirklich mit dem sportlichen Training? Ich sage mal, beim Sport ist es doch so, ne? Da gibt es ganz klare Kriterien, ja? Je schneller du bist, ne? Oder je geschickter oder je das lässt sich ja ganz genau messen. Es gibt ja ganz genaue Regeln. Die gibt es ja so beim medialen Auftritt nicht unbedingt. Oder? Frage?
Ja, doch, die gibt es beim medialen Auftritt auch. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Wahrnehmungsforschung. Dann kann ich zumindest, weiß ich, wie ich Mehrheiten erreiche, wie ich positiv oder wie ich zum Beispiel kompetent oder sympathisch auf Mehrheiten wirke. Und ein guter Medientrainer, eine gute Medientrainerin beschäftigt sich damit. Und umgekehrt beim Sport ist beileibe nicht alles 100% messbar. Das geht vielleicht beim 100-Meter-Sprint, aber
Ja.
Eiskunstlauf oder auch Karate, ist es jetzt ein Treffer oder nicht? Ja? Das ist oft in der Beurteilung des Kampfrichters. Und beim Präsentieren und beim Medientrainings ist es halt die Beurteilung der Zuschauer.
Ja, nee, doch, aber also zum Beispiel auch im Eiskunstlauf, ob man den doppelten Salchow oder den dreifachen Rittberger oder so, ob man den jetzt hinkriegt oder nicht. Also entweder die stehen dann oder sie stehen dann nicht.
Okay.
Ne? Das ist so. Ja, aber
Ja.
trotzdem glaube ich oder so. Also das gibt da diese klaren Kriterien im Sport, aber gerade was sozusagen wenn es sich um den persönlichen Auftritt handelt, ist doch für jeden etwas anders gut. Also ich kann doch nicht sagen, dass was für den einen irgendwie gut ist, da steht ja eine Person, ne, mit ihren ganzen Eigenschaften. Und was für den einen gut ist, muss doch für den anderen nicht auch gut sein. Oder wie
Das
ist
ist
deine Erfahrung?
absolut richtig. Also ich habe mich im Corona-Jahr 2020 intensiv mit Wahrnehmungsforschung beschäftigt. Das haben wir auch mit dem Bundesverband für Medientraining gemacht, also auch mit einer Menge anderer Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist die Interpretation von einem Auftritt, ja, von einem Interview extrem individuell unterschiedlich. Was man aber machen kann, und ich finde, das muss man als professioneller Medientrainer, ist eben Mehrheitsergebnisse anzuschauen. Nur mal zum Beispiel, wenn ich die Blinzelfrequenz nehme, so wie ich jetzt gucke, ja, werden die meisten das nicht als souverän beurteilen, sondern die meisten werden sagen, der ist nervös oder irgendwas stimmt nicht.
Das kann
Da
doch auch ein
gibt es
physisches Problem
Metastudien.
sein. Es kann doch auch ein
Wie bitte?
physisches Problem sein. Du hast wenig Tränenflüssigkeiten und du bist
Genau,
irgendwie
deswegen
benetzt,
gebe ich ja
oder?
recht. Kann im Einzelfall kann man das nie sagen, aber man kann sagen, die Mehrheit wird es eher als nervös oder unsicher interpretieren. Genau, das kann eine physiologische Ursache haben. Einfach trockene Augen oder verstaubte Kontaktlinsen oder was auch immer. Fakt ist, wer so blinzelt wie ich jetzt gerade, also ganz,
Ja.
ganz, ganz, ganz viel, das nehmen Leute gar nicht unbedingt bewusst, sondern unbewusst wahr, der wird sehr selten einen positiven Eindruck damit gewinnen.
Was heißt das dann für dich als professioneller Medientrainer, wenn du dann mit jemandem arbeitest?
Das heißt für mich, darum ist es jetzt ein schönes Beispiel, das kann ich willkürlich gar nicht so beeinflussen, die Blinzelfrequenz. Mhm. Das hat was mit zu tun, dass man an einer Einstellung arbeitet, dass man positiv in so ein Interview geht, selbstbewusst, optimistisch. Ich vergleiche es immer mit so Mathearbeiten. Ne? Wenn ich richtig gut gelernt habe, da hatte ich auch richtig Lust, das loszuwerden, bin ich gerne in eine Klassenarbeit. Und wenn nicht, dann war es natürlich ein schlechtes Gefühl vorher.
Und das funktioniert immer so, dass also du deinen Trainees sagst oder so, ihr müsst einfach nur richtig gut üben, dann seid ihr auch richtig gut?
Immer funktioniert das natürlich nicht, so einfach ist es nicht, aber ich biete immer verschiedene Möglichkeiten an, die dann meine Trainingsteilnehmer oder Teilnehmerinnen ausprobieren. Und jeder muss auch für sich gucken, was für ihn wirkt. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, von irgendwie mach Powerposing, mach dich groß 2 Minuten und dann bist du selbstbewusst. So einfach ist es nicht.
Also der Medientrainer bietet oder die Medientrainerin bietet sozusagen ein Tool an Möglichkeiten um, aber denn du hast es eigentlich auch schon angesprochen, letztendlich umsetzen, ja, also auf der Bühne stehen, vor Kameras stehen oder so, muss ja der andere dann immer irgendwie wieder alleine.
Absolut, ja, das ist ein schöner Vergleich zum Sport. Der Sportler macht es dann auf dem Feld, ja, oder auf der Tartanbahn oder eben vorher auf dem Eis. Ja. Aber ein guter Trainer sieht, was einem Trainingsteilnehmer hilft.
Ja, ein guter Trainer. Okay.
Ja, ein guter Trainer merkt das und spürt das und der probiert auch Dinge aus, aber dann merkt er, irgendwas kommt nicht an, dann hat er eben andere Übungen im Säckel, sage ich jetzt, ja, oder in der Toolbox.
Was zeichnet denn einen guten Trainer aus, weil du es jetzt gerade angesprochen hast? Oder eine gute Trainerin?
Ich bleibe jetzt beim Medientraining. Da habe ich.
Ja, das meine ich.
Ja, okay. Ich glaube, es sind 2 Sachen. Das erste ist, ich muss möglichst schnell eine Beziehung herstellen, eine positive, so ein Vertrauensverhältnis. Ja, die Teilnehmer müssen sich was trauen, die müssen sich öffnen, die müssen was ausprobieren, die müssen merken, das ist ein geschützter Raum. Und dann das, was ich gerade sagte, wiederhole ich. Ich muss ein Potpourri an Tools haben, ein riesen Sammelsurium und sehen, was hilft jemand am meisten. Und da kann man auch mal 2, 3 Sachen ausprobieren. Das kann man nicht immer vorher sagen. Aber dann muss ich spüren, das wirkt jetzt gerade, das ist gut.
Und wer entscheidet denn, was jetzt gut wäre auszuprobieren? Ich sage jetzt mal aus meiner systemischen Sicht, das kann nur der Trainee selber entscheiden. Was gut wäre für ihn auszuprobieren, weil er kennt sich selber am besten. Er weiß, was bei ihm funktioniert und er weiß, was nicht funktioniert. Mhm. Und insofern stelle ich in meinem Medientraining dem Trainee immer zur Verfügung, weil es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, was wir jetzt machen könnten. Das oder das oder das. Was wäre denn sozusagen aus deiner Sicht denn jetzt so am vielversprechendsten oder was liegt dir denn da so am meisten? Ein Trainer würde das nicht machen. Er würde sagen, du brauchst das, oder?
Jein. Also durchaus, wie du das machst, stelle ich auch Wahlmöglichkeiten. Und wenn ich dann merke, es fühlt sich mit etwas wohl, ist natürlich das beste Feedback überhaupt, weil dann wirkt das ja positiv. Und darum geht's. Es kann aber auch mal sein, man muss mal jemand ein bisschen über seine Grenze führen. Also das mache ich auch. Ja, das kann mal sein, ich sage jemand, jetzt gehst du mal fast ins Schreien, einfach nur, dass die Menschen nachher auf dem Video feststellen, dass es gar kein Schreien ist. Weil ich versuche immer, die Varianz zu erhöhen bei Menschen. Also jeder in seiner Persönlichkeit, jeder in seiner Bandbreite. Aber innerhalb dieser Bandbreite ist meine Erfahrung, nutzen die wenigsten die Möglichkeiten der Variation aus. Und damit kann ich Inhalte verstärken. Und ja, darum geht's. Weil, also Inhalte sind ja auch kein Selbstzweck. Es geht ja immer um ein unternehmerisches oder um ein persönliches Ziel. Und wenn ich das erreichen will, ist natürlich, je höher ich komme als Führungskraft, und die Trainingsteilnehmer sind ja immer Führungskräfte oder auch mal Vorstände, Geschäftsführer, je höher ich komme, desto wichtiger ist es ja, Menschen zu gewinnen, mitzunehmen, zu überzeugen.
Ja, und insofern ist natürlich, kann ein Medientraining oder muss sogar ein Medientraining ja einen geschützten Raum bieten, in dem sich Trainees ausprobieren.
Jo, ja klar, und es gibt ja so den Ausdruck im Sport des Trainingsweltmeisters. Es nützt mir ja gar nichts, im geschützten Raum super zu sein und nachher auf der Bühne oder auf dem Sportfeld bin ich nicht gut. Es ist sogar wichtig, dass irgendwas nicht funktioniert im Training. Es ist wichtig, das ist ein gutes Zeichen, wenn was nicht funktioniert, weil dann probiere ich was Neues aus. Und genau dazu ist ein Training da. Wenn ich besser werden will, muss ich was Neues ausprobieren. Und dann falle ich auch mal hin im Sport. Ja? Oder es funktioniert halt mal was nicht und ich stotter mal oder ich verhasse mich oder ich vergesse, was ich sagen wollte. Was auch immer das passieren kann im Medientraining.
Und wie merkst du, dass deine Trainees, Teilnehmer deines Medientrainings nicht nur Trainingsweltmeister geworden sind, sondern auch in der Realität, in der Praxis dann irgendwie besser sind?
Also wenn ich die Möglichkeit habe, was ja schön ist, inzwischen durchs Digitale, schaue ich mir auch Auftritte danach an. Und sehr erfreulich, das war auch so eine Nebenwirkung, eine positive, es hat ja alles auch meistens fast alles ein Gutes von Corona, ist, dass viel höhere Bereitschaft auf Seiten meiner Kunden ist, dass wir vorher uns schon mal digital, so wie wir jetzt via Zoom austauschen, ein Training vorbereiten, dann auch vielleicht 2, 3 Trainingsblöcke machen und auch in der Nachbereitung das noch evaluieren.
Funktioniert das denn gut? Ich sag mal, Medientraining dann rein digital? Braucht es da nicht das Persönliche gegenüber?
Ich finde, das Persönliche ist effektiver und effizienter. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt nur so einen Ausschnitt habe, wie du ihn siehst bei mir oder wie ich dich sehe, dann siehst du nicht, ob ich jetzt mit dem Fuß wackel oder nicht. Es sei denn, ich würde hier oben, wird sich das so auswirken auf meinem Körper. Das siehst du aber im Live-Training, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und ich finde auch atmosphärisch, irgendwie erreicht man Menschen leichter und schneller. Aber das Erfreuliche ist, auch virtuell oder digital geht das. So wie wir jetzt auch ein Interview führen. Über, weiß gar nicht, wo du sitzt, in Berlin?
Ich sitze in Berlin, du sitzt in Köln.
Genau, also auf weite Strecke geht das ja auch. Es gibt nicht so ein Live-Interview und wir werden jetzt von der Seite irgendwie gefilmt.
Aber um es mal kurz anzusprechen, ich wollte sagen, ich kann dich ja sehen. Was sieht man denn bei dir im Hintergrund? Ist das Köln?
Nee, das ist ein Bild, ein virtuelles Bild. Ich wollte jetzt mal ein bisschen positive Atmosphäre mit Sonne schaffen. Es ist aber, wenn ich rausschaue bei mir, in den Gärten ist blauer Himmel. Das ist also, es stimmt mit dem, was ich sehe, weitgehend überein.
Gut. Ingo, ich würde gerne nochmal auf den guten Trainer oder die gute Trainerin zurückkommen. Ne? Also um jetzt mal aus dem Bereich des Sportes wieder zu kommen und das aufzugreifen. Nur wenn jemand ein guter Fußballspieler ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er ein guter Trainer wird. Man wird von Medientrainern ja immer gesagt, es ist gut, wenn die aus dem Medienbereich kommen, dass quasi dann schon automatisch ihre Expertise irgendwie ein Medientrainer sein zu können. Was braucht es da zusätzlich? Was fehlt da sonst noch? Warum reicht es nicht, ein Journalist einfach zu sein oder ein PR-Berater, um zu sagen, komm, jetzt mach mal Medientraining? Oder reicht das?
Ich beantworte es einfach. Letztendlich muss man, bin ich überzeugt, muss jemand Leidenschaft dafür haben. Und das heißt, er schraubt und arbeitet sich und vertieft alles, was dazu notwendig ist. Und das ist natürlich Wirtschaftsexpertise. Das ist, wie funktioniert ein Unternehmen? Was ist wichtig für einen Vorstand oder Geschäftsführung, Führer? Wie ticken unterschiedliche Menschen? Denn je höher die kommen, die Teilnehmer, desto mehr Menschen müssen sie ja mitnehmen. Sehr viel Sozialpsychologie muss da rein. Ich muss ja wissen, was ich trainieren kann. Ja, also wie was funktioniert. Deswegen die Erfahrung aus Wirtschaft, aus Journalismus, aus Kommunikationsexpertise. Am besten bringt man von allem was mit und ja einfach Begeisterung für den Job. Aber das gilt ja für alles,
ja, als für jeden Job. Ich behaupte jetzt mal, Begeisterung ist einfach ein bisschen zu wenig. Ich muss nicht ein guter Medientrainer, vor allen Dingen auch ein guter Coach sein und da das Handwerkszeug auch haben?
Ja, das ist mir fast zu akademisch. Ich kenne das aus meiner eigenen Führungserfahrung. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Trainer und Coach? Ja, ich finde, man sollte beides sein. Also mindestens in der Definition, dass ich bei einem Coach meine Frage stelle und den Teilnehmer zu Schlüssen führe. Das braucht es, aber ich finde, manchmal braucht es auch einfach eine klare Vorgabe. Und manche Leute, weil wir vorher hatten wir es ja schon davor, und da sage ich jetzt, versuchen Sie bitte mal das. Jetzt probieren Sie es mal. Und dann möchten die nicht, dann trauen die sich. Dann sagen die, jetzt glauben Sie mir, vertrauen Sie mir. Sie werden sehen, das bringt was. Und dann zwinge ich Sie zu Ihrem Glück. Das ist auch ein Teil, das wäre dann Trainer.
Das wäre der
Trainer. Aber natürlich ist das Reflektieren via Coaching und eine Frage stellen und auch ein wichtiger Bestandteil. Bei mir passiert das immer dann, ein Teilnehmer kriegt von mir immer eine Aufgabe, nur eine einzige. Und dann machen wir 2, 3 Trainingsdurchläufe auf Video aufgezeichnet. Dann schauen wir es gemeinsam an. Der Teil, den würde ich zum Beispiel dann als Coaching betrachten. Mhm. Denn wenn ich mich selbst sehe, ja, die Schlüsse, zu denen ich selber komme als Trainingsteilnehmer, die wirken immens.
Ja, also ich will ja sozusagen unsere Kenntnisse und Fähigkeiten nicht kleinreden, aber in der Tat, das sehe ich auch ein bisschen so. Also die Tatsache, allein eine Kamera mitzuhaben, bestimmte Trainingssituationen aufzuzeichnen und der Trainee guckt sich das an. Also allein dieser Effekt, ne, oder die Erkenntnisse, die dann entstehen, also sie sind eigentlich nicht mit Gold aufzuwiegen. Also da kann man sich eigentlich relativ entspannt zurücklehnen und sagen, also ich stelle, also wirst du wahrscheinlich ähnlich machen, ich stelle immer die Frage, also wenn Sie sich da jetzt selber sehen, ne, was fällt Ihnen dann auf? Oder übrigens auch eine spannende Frage, ne, wenn Ihre Frau Sie jetzt sehen würde, ne, was würde die denn sagen? Oder ja, das ein guter Kollege, ja, so zirkuläre Fragen.
Das mache ich übrigens, genau das mache ich auch. Und ich mache es noch mit der Nuance, dass ich die immer dazu zwinge, dass sie erstmal sagen, was finden sie an sich gut? Weil meine Erfahrung ist, die meisten Führungskräfte, ja, fangen erstmal an, was sie nicht gut finden, weil die so leistungsorientiert sind, dass sie direkt am Negativen was verbessern wollen. Aber zu einem guten Auftritt gehört auch Selbstbewusstsein. Das heißt, ich sehe auch, was mache ich gut, und ich sage mir das auch und ich lasse es auch zu.
Ja, weißt du, genau, ähnliche Erfahrungen mache ich auch. Also immer, wenn man das vorspielt, dann sagen die erstmal, was alles nicht so gut ist. Ich nutze das für mich und ich sage denen, was an ihnen gut ist. Also ich lobe sie, ja, was für die, glaube ich, auch mal einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Wenn ich Gruppen habe übrigens, ist es auch ähnlich. Ne? Da ist es eigentlich meiner Erfahrung nach immer so, derjenige, der vor der Kamera ist, der redet sich eher, dem fallen sozusagen die negativen Sachen auf. Allen anderen fallen eher so die positiven Sachen auf. Mhm, ja. Aber ich nutze das für mich, um ihm zu sagen, worin er eigentlich irgendwie auch schon gut ist. Und sozusagen im laufenden Trainingsfortschritt oder so verändert sich das auch ein bisschen. Dann werden die etwas mutiger mit dem auch zu sagen, was sie, man sagt auch nicht, Mensch, ich bin da richtig gut vor der Kamera, wie ich da so agiere und meine Hände, also das macht doch keiner, oder? Hast du es schon mal erlebt?
Doch. Ja, ich mache zwei Sachen. Ich ermutige sie dazu, weil da sind wir bei dem Thema Vertrauensverhältnis, ja, auch zu sagen, das und das finde ich gut. Und ich sage Ihnen genau das, was ich dir gerade gesagt habe. Zu Selbstbewusstsein, zum guten Auftritt gehört auch zu sehen, was gut ist. Dann allerdings, und dafür werde ich nicht selten gebucht, haben wir schon, also die Betreuenden aus der Unternehmenskommunikation, meistens werde ich doch die gebucht und nicht jetzt doch im Vorstand selbst. Ja. Die haben mir das schon gesagt, ich weiß, wenn ich den Bosch verpflichte, der sagt auch Dinge, die wir so gar nicht sagen können, weil wir halt intern sind.
Das stimmt.
Und ich mache auch Dinge mit denen, die würde man als festangestellter Mitarbeiter einer Kommunikationscrew sich wahrscheinlich nicht trauen. Das ist mein Job.
Ja.
Ich will die besser machen und das geht nicht nur mit Lob.
Nein, doch.
Ich sag nö. Nee, ich fordere die auch und das kennen die ja gar nicht. Die haben ja meistens in Konzernen, ist ja die Umgebung der Menschen sehr höflich, sehr. Ich will Ihnen nicht sagen, ja, es gibt so einen Spruch, je höher man aufsteigt, desto mehr werden aus Fenstern Spiegel. Also man kriegt nur noch das gespiegelt. Ja. Und da braucht es Widerspruch. Und meine Erfahrung ist, die genießen das. Die genießen harte Kritik. Die wollen besser werden. Und die merken, wenn einem das hilft, dann nehmen die das auch sehr an.
Ja, also ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt auch, ne, dass das Lob eines externen Medientrainers anderes Gewicht hat als eines internen Kommunikationsmitarbeiters zum Beispiel. Das ist das eine. Und wenn ich gerade so provokativ gesagt habe, doch, Lob alleine würde reichen, dann sehe ich das natürlich nur bedingt so. Aber ich glaube schon, dass das Lob oder das Hervorheben von Stärken auch auf die Schwächen wirkt.
Ja? Auf jeden Fall.
Denn also, die Führungskräfte sind ja oft immer in der Selbstverurteilung. Also was sie alles nicht gut machen, was nicht so gut ist oder so, das sehen die ja durchaus ja dann auch selber. Ne? Das brauchen die eigentlich nicht unbedingt nochmal von dem Medientrainer zu hören. Und da irgendwie einen guten Weg zu finden, dass, ich sag mal, ein wertschätzendes, konstruktives Feedback, ja, das nicht so aussehen muss, dass man sagt, also das mit ihren Händen da, wie sie das da machen, oder diese tausendmal Äs sagen immer wieder, ne? Ich meine, das kriegen die auch selber mit, das wissen die ja selber, oder?
Ja, ich finde schon Lob wichtig, um auch Gutes zu bestätigen, zu festigen, ja, dass die selbstbewusst rausgehen und sagen, ich habe zum Beispiel eine gute Stimme oder irgendwie so, ja, dass sie wissen, da brauche ich mich gar nicht drauf zu konzentrieren oder gar nicht drauf zu achten. Aber natürlich braucht es allein schon Kritik, um Lob glaubwürdig zu machen. Denn wenn ich nur alles toll finde, dann ist er gar nicht mehr glaubwürdig. Und nochmal, ich finde, die Funktion eines externen Medientrainers ist entscheidend, den Teilnehmern, je höher die sind, ganz klar zu sagen, das und das und das ist nicht so gut. Aber natürlich sind es Menschen auch. Auch ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns ist ein Mensch. Und natürlich gilt es darum, das annehmbar rüberzubringen, die Kritik. Logisch.
Ja, und ehrlich gesagt, ich meine, das ist nur einfach so, ist immer Führungspositionen, das sind oft sehr einsame Angelegenheiten. Ne? Also das sind, die haben dann entweder den Aufsichtsrat über sich, ne, oder die anderen Mitarbeiter unter sich, aber es gibt da nicht so auf Augenhöhe, so wo man so ehrlich, und das geht mit einem externen Trainer, wenn man in der Lage ist, eine gute Beziehung aufzubauen, ja, dann geht das durchaus ganz gut. In diesem Kontext, ist es dann eigentlich so, dass wenn du mit solchen Menschen arbeitest, sind dann die Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunikationsabteilung dann dabei oder ist das so eine Face-to-Face-Veranstaltung?
Bei mir ist es meistens Face-to-Face, aber ich habe auch gar nichts dagegen, wenn jemand aus, also der den oder die kommunikativ betreut dabei ist. Ich lasse das zur Wahl. In der Regel möchten die gar nicht dabei sein, weil die möchten, dass es auch mal ans Eingemachte geht und wissen, dann sind sie eher ein Faktor, der nicht positiv beiträgt.
Aber du könntest nicht sagen, dass durchweg das eine oder das andere besser sei oder du damit gute Erfahrungen gemacht hast.
Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass sie meistens nicht dabei sind. Ich kann es gar nicht so richtig direkt vergleichen. Ich glaube, das hängt immer von den Beteiligten ab, ja? Ob jemand eben auch von der Kultur, ist eine Fehlerkultur da, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel ausmachen, wenn Dritte, Vierte dabei sind. Ja. Ist da wenig Fehlerkultur, viel Hierarchie, wo ich keine Schwäche zeigen darf, dann wäre es wahrscheinlich sehr störend.
Ich glaube, ich habe auch immer eine gute Erfahrung damit gemacht, dass denjenigen entscheiden zu lassen, der trainiert wird. Ne? Ja. Manchmal ist es für den ja auch ganz hilfreich, wenn die Kommunikationsabteilung dabei ist, weil die sozusagen inhaltlich sehr, sehr stark miteinander arbeiten. Und ich habe es irgendwie durch auch schon so gemacht, dass ich es geteilt habe. Ne? Eine Hälfte zu zweit und dann unter Mitwirkung der Kommunikationsabteilung.
Also das finde ich eigentlich eine super Idee. Das würde ich, wenn ich jetzt, das Idealtraining wäre für mich sowieso eine Strecke von, oder ist für mich eine Strecke von Trainings. Denn es geht ja viel, da sind wir eigentlich wieder beim Sport, auch zum Beispiel um eine Körpersprache. Und nur weil ich zweimal was höre oder auch wenn ich es 5 oder 10 Mal vor der Kamera ausprobiere, habe ich es noch nicht wirklich automatisiert, ja, was Neues. Beispielsweise eine Hand- oder Armhaltung oder ein Stand. Okay. Und deswegen braucht es eigentlich ein Training auf Strecke, also mit verschiedenen Einheiten, lieber ein bisschen kürzer, aber dafür über einen längeren Zeitraum verteilt.
Sag mal, Ingo, hattest du schon mal so ein Medientraining, in dem etwas passiert ist, wo entweder du oder der Trainee oder die Kommunikationsabteilung gesagt haben, Mensch, was ist denn da jetzt heute passiert? So ein Wow-Moment oder ein Aha-Effekt.
Ja, eigentlich fast jedes Mal. Also,
ja, okay, dann sag jetzt mal ein Beispiel.
Also ein Beispiel.
Ja.
Die meisten, also je höher die Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte sind, sind die sehr ernst, wenn sie ihre geschäftlichen Dinge vortragen. Ja? Und so fange ich oft an mit einem Statement oder einem fingierten Interview mit 5 Fragen, so kurz. Und dann sind die sehr ernst, sehr fokussiert und so. Und dann, wenn das so ist, nur wenn, da sind wir so bei, was passt als Tool, dann lasse ich die direkt danach mal von ihrem Hobby erzählen. Oder von einem positiven Erlebnis. Und plötzlich werden die Augen groß, plötzlich variieren die in der Mimik und Gestik, plötzlich können die lächeln. Und dann sage ich, oh, da gibt es ja jemand, der hat Charme. Ja, also da provoziere ich auch ein bisschen. Oder, da sind wir auch wieder beim Wahrnehmen, die sehen das ja dann selbst. Wenn man das beides ohne Ton zum Beispiel ablaufen lässt, dann sieht man noch mehr die Welten in der Mimik, in der Gestik, in dem Ausdruck.
Du lässt dann zum Vergleich dann dieses andere mit dem Lachen ohne Ton ablaufen im Vergleich zu dem Ernsten.
Zum Beispiel, du wolltest jetzt ein Beispiel, ja.
Okay.
Ne? Und dann sehen die ja klar, also ja, lieben sie ihren Job, weil das in der Regel haben die eine extrem hohe Identifikation, sonst wären sie nicht so weit gekommen. Ja, dann zeigen sie es doch auch mal. Ne? Also ich mache manchmal so eine Übung, mit Streichhölzern, damit die Menschen sich kurz fassen, so in Streichholz-Brenndauerlänge. Da habe ich draufstehen, ja, hier habe ich sogar hier liegen, hier kann man das lesen?
Sag mal. Nee, sieht man jetzt nicht, musst du, ja, jetzt, du musst es vor dein Gesicht halten.
Aha, okay, so, okay. Also 5 Sätze, ein Mensch steht da drauf, ja?
5 Sätze, ein Mensch.
Natürlich muss ich den Menschen zeigen, natürlich interessieren sich, gerade wenn es um Mitarbeiter, um Kunden, aber auch um Investoren oder Aufsichtsräte geht, natürlich interessieren die, was ist das für ein Typ oder eine Typin, also was für ein Mensch.
Okay.
Da ermutige ich, zeig's.
Hast du noch ein konkreteres Beispiel? Du hast jetzt gerade so etwas dargestellt, wie so, dass du das mit denen machst und immer wieder und so weiter. Aber gibt es denn so ein Training oder eine Situation, die dir so in Erinnerung geblieben ist? Ich frage jetzt deswegen übrigens auch so nach, weil ich danach auch eine erzählen will, die ich erlebt habe.
Okay. Also wo was überraschend war die Frage.
Ja, wirklich. Wo ich teilweise überrascht war, wo also der Trainee überrascht war und die Kommunikationsabteilung auch. Ja. Also oder nur eine von. Ich fange mal an mit meiner, ja, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also ich habe einen Vorstandschef eines Unternehmens trainiert im Vorfeld einer, ich glaube, 125-Jahresfeier. Und das war wirklich so ein knochentrockener Mensch. Kein unfreundlicher, nur durchaus liebevoller Mensch oder so, aber war irgendwie so knochentrocken, ja. Und uns ist es in dem Training irgendwie gelungen, für ihn etwas zu finden, wo der sich sozusagen entspannen konnte, wo der so ein bisschen auch ins Erzählen gekommen ist, sich ein bisschen auch so vom Manuskript gelöst hat. Und wir haben seine Rede zu dieser 125-Jahr-Feier haben wir trainiert. Und das war schon, ich sag mal, was im Training war, war schon beachtlich. Und dann im Nachgang dieser 125-Jahr-Feier ist die Kommunikationschefin also durchaus von einigen da angesprochen worden, die gesagt haben, sagen Sie mal, liebe Frau, sowieso, was haben Sie denn mit dem Vorstandschef gemacht? Ne, den haben wir ja gar nicht mehr wiedererkannt. Also in dem Sinne, dass das plötzlich ein anderer zu sein schien, war er ja natürlich nicht, sondern ihm ist es gelungen, die Seiten, die er sonst meinte, immer verdecken zu müssen, weil er Vorstandschef ist, beiseite zu lassen und eben auch als Person stärker in den Vordergrund zu treten. Und dieses Feedback der Kommunikationschefin, ne, dass sie angesprochen wurde, Mensch, was haben Sie denn mit dem gemacht? Das fand ich schon, das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen.
So. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das hatte ich jetzt auch schon öfter. Ich erzähle jetzt was anderes.
Ja.
Das freut mich natürlich dann extrem. Ja.
Ja.
Ich arbeite auch viel inhaltlich, weil ich ja irgendwie 15 Jahre in Kommunikationsberatungen war und ermutige auch einen Vorstand immer dazu, auch persönliche Geschichten, Anekdoten zu erzählen, um natürlich eine Botschaft. Und die Botschaft da war, wir werden auch mit den extremsten Bedingungen fertig. Ja. Mhm. Und in einem Logistikunternehmen. Und dann hat er erzählt, er war mal für Asien verantwortlich, bevor er weltweiter CEO wurde, dass sie mal in einem Lager in Thailand Alligatoren hatten. Nach der Flut, der verheerenden Flut, die, ich glaube, es ist schon Jahrzehnte her, ne, als die Flut war. Und das Ganze, obwohl es in Thailand wohl so viele Alligatoren gibt wie in Deutschland. Und der Grund war, da gab es eben diese Sturmflut, das Wasser stieg an und der Züchter von Alligatoren, die sind da oben aus den Käfigen raus durch dieses Hochwasser. Und in der Nähe war halt ein Lager von denen und dann sind die da ins Lager rein und die haben das halt gelöst. Und das war ja völlig außergewöhnlich, wenn das ist ja nicht das Kerngeschäft der Logistik. Und das ist ein Beispiel, obwohl das, weißt du, einmal in 50 Jahren oder so bei denen vorkommt, ist es natürlich ein Beispiel für die Botschaft, wir sind total flexibel, wir sind schnell, wir werden mit den ungewöhnlichsten Situationen fertig. Und dann kommt noch ein Beispiel, was es eher alltäglich ist oder wenn eine bestimmte Branche angegangen werden soll, also gewonnen werden soll, da würde ich ein Beispiel aus der Branche nehmen, so dass ich was Exotisches, aber remarkable, Merkwürdiges habe. Und was gezielt aufs Business ist. Und darum geht es ja auch, so Geschichten zu erzählen, die eben dann ein unternehmerisches Ziel unterstützen. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, wenn man den Teilnehmern Fragen stellt, so erinnern Sie sich mal an Ihren ersten Tag oder andere Dinge oder was haben Sie denn in Asien eben erlebt? Da kommen Geschichten raus, das ist super.
Das, ehrlich gesagt, auch mein, das ist auch meine Erfahrung. Und meine Erfahrung ist auch, und das ist, dafür ist das Medientraining ganz hilfreich, solche Geschichten kommen nicht, also kommen oft nicht so einfach spontan, ne, in irgendeiner realen Situation. Manchmal ist es wirklich so, dass man sich über, auch manchmal so in Ruhe überlegen muss, was ist denn da so Besonderes passiert und wofür würde diese Geschichte denn gut stehen? Es geht ja nicht nur ums Geschichtenerzählen um der Geschichte willen, sondern sie steht ja pars pro toto für irgendetwas anderes, das man so mitteilen möchte. Ne? Aber zu merken, also erstens, es gibt diese Geschichten, ne? Zweitens, man muss sie ein bisschen vorbereiten, ne? Und dann muss man sie
definitiv
an der richtigen
Stelle. Natürlich, es gibt ein unternehmerisches Ziel und da gibt es ein Kommunikationsziel. Dazu gibt es eine Kommunikationsbotschaft und dann machen wir so wie so ein Brainstorming, Journaling, andere Kreativmethoden, um so Geschichten zu wecken. Die sind ja da. Ja. Wieso sich das lohnt, ist, finde ich, aus zwei Gründen. Erstens, dann kommt Mimik, Gestik, Körpersprache, Spannung, blitzende Augen. Das kommt automatisch, das braucht man gar nicht so sehr trainieren. Die Teilnehmer müssen das nicht auswendig lernen, die haben es ja erlebt. Und das ist die Chance, einen USP, ein Alleinstellungsmerkmal zu transportieren, denn das kann kein Konkurrent behaupten. Ja, aber jedes Unternehmen sagt, ich bin kundenfreundlich, innovativ, nachhaltig und serviceorientiert oder was noch. So, wenn man so guckt, bei den Attributen findet man ja immer ähnliche.
Und es gibt noch was Drittes mit den Geschichten. Sie sind quasi, man ist mit solchen Geschichten quasi unangreifbar. Ja, also wenn ich zum Beispiel sagen würde, also die Probleme, die mittelständische Unternehmen haben, die sind irgendwie so riesig groß. Ja? Dann könnte ich sozusagen als Gegenüber sagen, das ist totaler Quatsch, was du erzählst, die sind überhaupt nicht so groß. Aber wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich habe letztens mit einem Unternehmer gesprochen, mit einem mittelständischen Unternehmer sozusagen, der hat irgendwie wahnsinnig große Probleme und hat dies und dies und das, habe ich sozusagen im Gespräch bei dem erlebt, dann ist diese Geschichte eigentlich nicht angreifbar. Das ist sozusagen, das ist eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Begebenheit. Und man kann sozusagen nicht mehr über diese Geschichte reden, sondern man muss sich dann irgendwie über den da drüber liegenden Themen sozusagen auseinanderhalten. Das finde ich immer bemerkenswert an diesen Geschichten. Deswegen sind die so toll.
Ja? Absolut. Ja, und man merkt sie sich besser. Das ist ja auch erwiesen. Also so Storytelling ist ja so ein Buzzword. Das ist es. Aber es ist eins, was stimmt, was einfach hilft.
Bist du eigentlich sehr gerne Medientrainer, Ingo?
Ja, bin ich sehr gerne. Also ich komme ja, wie gesagt, aus der klassischen Kommunikationsberatung, habe viele Kampagnen entwickelt und dann war halt ein Teil Corporate Communications, Fachjargon genannt, ein Teil war hier und da auch mal ein Medientraining.
Ja.
Und da habe ich gesehen, wenn wir das als Agentur, als Beratung selbst machen, irgendwie war ich selber nicht so ganz zufrieden. Und so habe ich das vertieft und ich habe auch Präsentationstrainings gegeben, also schon in der Agentur für andere Standorte und habe einfach gemerkt, ich habe da Spaß. Und was einem Spaß macht, macht man ja auch.
Woran genau? Ich meine, was ist denn so das für dich so Schöne oder Spannende am Medientraining? Warum machst du es denn so gerne?
Das war schon als Sporttrainer das gleiche Erlebnis. Es macht einfach auch Spaß. Es macht ja Spaß, selbst besser zu werden in was, aber es macht auch Spaß, andere zu unterstützen, dass sie besser werden. Das ist ja fast, bei Erwachsenen sieht man da oft leuchtende Kinderaugen. Ich mache es mal so salopp. Das ist natürlich ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl und ein schöner Job.
Ingo, was darf ich dir zum Abschied wünschen?
Alles Nette, alles Positive nehme ich gerne an und mit.
Dann wünsche ich dir genau das. Vielen Dank für das Gespräch. Ingo Bosch, Medientrainer in Köln. Vielen Dank, Ingo.
Danke dir, Martin.
Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.